Deutschlandfunk, Information und Musik.
Abendlich strahlt der Sonne Auge, erwidert Wotan. Und nicht nur Kinder sind vom besungenen Regenbogen begeistert, der da als Brücke zur Burg führt. Er ist märchenhaft schön. Und er ist ein physikalisches Ereignis. Von Goethe bis Wagner sind nicht nur Künstler hingerissen von der Schönheit natürlicher Ereignisse. Auch Naturwissenschaftler sind davon angezogen und suchen, und das ist die These, selber nach schönen Theorien dafür. Und diese These hat Olaf Müller ausgebreitet. Er lehrt als Professor für Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität, hat ein Buch gerade veröffentlicht, »Zu schön, um falsch zu sein«. Ästhetik in der Naturwissenschaft. Und ihn habe ich gefragt, wie lautet denn Ihre Voraussetzung, Ihre Annahme, das Schöne gehört den schönen Künsten nicht alleine?
Genau. Also was ja vielleicht außerhalb der Physik nicht so bekannt ist, ist, dass Physikerinnen und Physiker sich bei der Beurteilung ihrer Arbeitsergebnisse exzessiv auf ihren Schönheitssinn stützen. Sogar so weit, dass sie Ergebnisse, die hässlich sind, verwerfen und nicht weiterverfolgen. Und wenn Sie mit etwas unzufrieden sind, mit Blick auf die Ästhetik der Ergebnisse, so lange dran weiterarbeiten, feilen, bis Sie dann doch Ihren Schönheitssinn befriedigen können. Und das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Physiker ja eigentlich auf den ersten Blick so eine Art Nerds sind, die ihre Formeln richtig hinkriegen müssen und die Wirklichkeit richtig beschreiben müssen. Da wundert man sich ja darüber, warum deren Sinn für Ästhetik bei dieser Aktivität so eine große Rolle spielen soll. Aber ich denke, ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass das ganz stark so ist einfach.
Nun haben wir ja in der Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg so unsere Schwierigkeiten allgemeinsprachlich mit dem Schönen und bezeichnen eigentlich nur noch das gebrochen Schöne als schön. Das kennen wir in Literatur, das kennen wir in der Musik, wir kennen es in der Malerei, in der Nachkriegsabstraktion, das Informell, der abstrakte Expressionismus. Nach 1945 konnte man nicht mehr so weitermachen, weil man sagte, jede Sonnenblume, jede Begonie und jeder Teich in den Alpen ist erstmal schuldig und steht unter Verdacht. Jetzt kommen Sie und sagen, die Naturwissenschaftler sind da ganz naiv. Im Gegenteil, sie gehen noch weiter und sagen, mich interessiert eigentlich formale Schönheit in der Physik. Ist das richtig?
Es geht nicht nur um formale Physik, aber ich möchte vielleicht vorab sagen, dass wir ja ein Wort brauchen in unserer Sprache, um ästhetische Errungenschaften loben zu können. Und wenn es jetzt in der Kunstwelt heutzutage verpönt ist, das Wort schön zu nehmen, dann redet man halt ein bisschen raffinierter darüber. Indem man zum Beispiel sagt, das ist ein gelungenes Kunstwerk oder so etwas. Und in der Physik muss man da nicht so vorsichtig sein. Man setzt sich sozusagen nicht dem Vorwurf der Naivität aus, weil in der Physik natürlich die intellektuelle Arbeit am Anfang steht und man dann, nachdem man sich da abgerackert hat, gar nicht erst in Verdacht gerät, ein schlimmer Schwärmer zu sein, der nicht gemerkt hat, dass man heutzutage raffinierter sprechen muss. Darum sind Physiker sehr viel schneller bereit, dieses Schönheitswort in den Mund zu nehmen. Aber wir können das gerne auch immer als ästhetisch gelungen bezeichnen. Und das gibt's nun natürlich auch in der Nachkriegszeit. Wenn wir vielleicht mal ganz kurz auf das Gebrochene schauen wollen, wir haben eine Begeisterung zum Beispiel schon seit dem Dadaismus, denke ich, für Schmutz. Nicht? Die Aufmerksamkeit wird auch auf Schmutz umgelenkt und das scheint ja auf den ersten Blick das Gegenteil von Schönheit zu sein. Ich finde es jetzt interessant, dass am Anfang der neuzeitlichen Physik ein ganz ähnliches Manöver passiert ist. Wir hatten Astronomen, mit denen wir am Himmel die Sterne und Planeten ansehen wollten. Und die Teleskope haben die Himmelskörper nicht sauber abgebildet, sondern mit so Farbsäumen verschmutzt gezeigt. Das nervte. Die Bilder waren unscharf und an den Grenzen waren so gelb-rote oder blau-türkise Ränder, die als Schmutz alle Leute schockiert haben. Und dann stellt sich Newton hin und nimmt das genauer unter die Lupe und stellt fest, dass diese Verschmutzungen eigentlich die Hauptsache sind an der ganzen Sache. Und rackert sich ab, bis er an einen Punkt kommt, wo er diese Farben so sehr verstärkt, dass er dann sein berühmtes Newton-Spektrum vorzeigen kann. Also er richtet genau wie in der Nachkriegskunst die Aufmerksamkeit auf den Schmutz und rückt ihn ins Zentrum des Interesses. So ein bisschen so wie der Nietzsche, der Wiener Aktionskünstler, Schweineblut genommen hat und über eine riesige Leinwand gespritzt hat, um das angeblich Schmutzige in seiner ästhetischen Bedeutung herauszustreichen. So ähnlich hat es Newton halt ganz am Anfang mit den Farbverschmutzungen gemacht. Und das war der Beginn der modernen Optik.
Ich höre da zwei Dinge bei Ihnen raus. Das eine ist, Schönheit trägt, und das ist, glaube ich, einer Ihrer leitenden Gedanken zur Glaubwürdigkeit bei. Und vor allem das bevorzugte Gebiet ist die Optik.
Also die Optik habe ich deshalb zum Gegenstand gemacht, weil man da anhand von Experimenten besonders sinnfällig vorführen kann, was die Physiker meinen, wenn sie zum Beispiel von schönen Experimenten sprechen. Die optischen Experimente kann man halt sehen und da passiert eine ganze Menge, was verwandt ist mit unserer Begeisterung über Gemälde oder über Architektur. Insofern eignet sich die Optik gut, um das vorzuführen, was die Physiker damit meinen. In theoretischeren Gefilden, wo es dann nicht um Experimente geht, sondern um Theorien, da muss es dann nicht die Optik sein. Das sind dann eigentlich praktisch alle physikalischen Theorien, die in ihrer reifen Form sehr starke formale Schönheiten aufweisen. Die Experimente haben auch natürlich einen sinnlichen Anteil. Und das, was ich an den Experimenten so spannend gefunden habe, ist, dass sie in gewisser Hinsicht zwischen Kunstwerken, die ja konkrete Artefakte sind, stehen auf der einen Seite und Theorien, die ja abstrakte Sachen sind, Strukturen sind, die man nicht sehen kann, auf der anderen Seite. Ein Experiment ist so ein Mittelglied zwischen beidem und anhand der Experimente konnte ich dann, fand ich besonders, auch für Nichtphysikerinnen und Physiker zeigen, was eigentlich die Physiker daran so begeistert an Schönheit.
Wie wichtig sind Symmetrien und Ähnlichkeiten?
Also Symmetrien sind in der Physik sehr, sehr, sehr wichtig. Wir suchen, gerade wenn wir uns fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält, eigentlich nach Strukturen, die ganz streng symmetrisch aufgebaut sind, beispielsweise bei der Ordnung im Teilchen zu, nicht? Da möchte man zu jedem Teilchen, das es gibt, irgendwie ein Gegenteil haben. Also zum Beispiel zum Elektron mit der negativen Ladung, einer ganz bestimmten Masse, fordert man und fand dann nach dieser Forderung ein positiv geladenes Teil derselben Masse, das Positron. Und nach diesen Prinzipien gehen die Physiker sehr, sehr gerne vor. Genauso verlangen sie eigentlich eine Zeitsymmetrie. Vorgänge, die grundlegende Vorgänge, die in einer Richtung stattfinden, müssen genauso gut rückwärts stattfinden können. Das ist ein zentrales Motiv in der Physik, auch übrigens in der Mathematik. Und natürlich ist in den Künsten Symmetrie uneingeschränkt nicht das Wichtigste. Trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe von Kunstwerken, die ganz strikt symmetrisch organisiert sind und die auch aus dieser Symmetrie ihren ästhetischen Wert beziehen. Und insofern würde ich sagen, dass etwas, was in der Physik zentral als schönheitssteigernd gilt, in den Künsten vielleicht mehr einen Randbereich abdeckt, aber immer noch dort auch an ganz bestimmten Beispielen aufgezeigt werden kann.
Mir fällt ein, wir sprechen im Übrigen an Pfingsten miteinander. Ja. Bei der Verkündigung Mariens etwa, da reitet der Heilige Geist auf einem Lichtstrahl ins Ohr Mariens ein. Das kennen Sie auf den Darstellungen. Das nennt man etwas jetzt anspruchsvoll die Conceptio per Aurem, also die Ohrempfängnis. Ja. Auch wieder ein optisches Ereignis, ne?
Ja, genau. Die Optik ist uns Augenmenschen natürlich ein besonders naheliegendes Beispiel dafür, wo wir uns ästhetisch begeistern lassen können und auch auf anderen Gebieten uns berühren lassen können, aufs Wichtigste. Ich möchte aber doch über die moderne Kunst sagen, wir haben ja in der modernen Kunst auch Beispiele, wo die Symmetrie ganz strikt rausgestellt wird. Beispielsweise Ed Reinhardt mit seinen Abstract Paintings, wo er Kreuze in zwei verschiedenen Schwarzschattierungen auf die Leinwand bringt, ganz strikt symmetrisch, so strikt wie er es irgendwie hinbekommt. Und Ellsworth Kelly hat ja auch ganz, ganz strikt symmetrische Gemälde gemacht. Also ich würde sagen, in keinem dieser Fälle verlangen wir, dass jedes Kunstwerk, um schön sein zu können, auffällige Symmetrien aufweisen muss. Genauso auch in der Naturwissenschaft, nicht alles muss symmetrisch dort sein. Es gibt aber Werke, bei denen die Symmetrie eine entscheidende Rolle spielt. Und das reicht ja für meine These, dass wir Verwandtschaften aufzeigen können. Ich behaupte ja gar nicht, dass wir in beiden Bereichen identische Verhältnisse haben mit Blick auf unser Schönheitsempfinden, sondern dass in beiden Bereichen, Physik und den Künsten, wir auf ähnliche und vergleichbare Weise urteilen. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Symmetrie in den physikalischen Wissenschaften und der Mathematik wesentlich wichtiger ist als in den Künsten. Aber auch dort gibt es eben Beispiele. Ich würde jetzt gerne den Krebskanon von Bach nehmen. Nicht? Bach hat eine Stimme notiert, eine einzige Stimme notiert und hat geschrieben, es ist ein Kanon für zwei Stimmen und hat ganz am Ende der Partitur mit gespiegelten Violinschlüsseln und so weiter gezeigt, dass er das so wollte, dass man das vorwärts und rückwärts gleichzeitig spielt. Das ist eine perfekt symmetrische Partitur im Grunde. Und solche Sachen freuen die Mathematiker und Physiker natürlich besonders. Deswegen hören die alle so gerne Bach.
Einige Ihrer Kronzeugen sind, oder Sie rufen sie in den Zeugenstand, sage ich mal, Einstein, Newton insbesondere, aber auch Kepler, ne?
Ja, Kepler war ja, was das angeht, der schwärmerischste von allen. Der hat von Anfang an gesagt, ich setze darauf, dass ich es schaffe, den Aufbau unseres Planetensystems als von Gott gewollte Schönheit, die wir Menschen durchschauen können, zu entschlüsseln. Und da hat er tief in die Tasten gegriffen. Er hat musikalische Harmonien versucht auszumachen. Er hat mathematische Symmetrien eingebaut. Und das Verblüffende ist, dass viele seiner Konstruktionen aus heutiger Sicht komplett obsolet und verrückt sind, dass er aber mit diesen Mitteln vorwärts gekommen ist und dass wir ihm mit diesen ästhetischen Mitteln die Einsicht verdanken, dass die Planeten auf Ellipsenbahnen um die Sonne kreisen. Das war ein jahrelanger Kampf, den Kepler geführt hat, um die Schönheit des Verständnisses des Planetensystems einlösen zu können. Und er hat dafür geblutet, jahrelang gelitten. Aber ohne diese Begeisterung für die Schönheit des Sonnensystems wäre er keinen Schritt weitergekommen. Heute stehen wir im Grunde auf den Schultern solcher Riesen und sagen, die Details, mit denen er es gemacht hat, sind Quatsch. Aber die Methode ist eine, die in der Physik sich durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder aufs ganz Erstaunlichste bewährt hat.
Schönheit trägt bei der Erkenntnis durchaus was bei.
Auf jeden Fall. Und ich würde es so formulieren, wenn wir hässliche Theorien haben, dann ist das erstmal ein Anzeichen dafür, dass das noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und wenn wir eine schöne Theorie haben, selbst wenn sie noch gar nicht gut zu den Daten passen sollte, das ist am Anfang oft so, dass das nicht gut passt, haben wir guten Grund, trotzdem auf diese schöne Theorie zu setzen, weil sie so schön ist, sodass ich glaube, dass Physiker das als ein Kriterium für die Glaubwürdigkeit tatsächlich nutzen. Nicht immer natürlich, es gibt Fälle, wo das dann nicht trägt, aber doch in verblüffendem Ausmaß.